Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über die Transformation der Kommunikation, über die typischen Fehler, die Brand-Advertiser im Umgang mit Kommunikationsagenturen machen. Ich habe mit Jan König von Oderlein gesprochen, richtig viel gelernt, viel Spaß beim Zuhören.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir steigen ab in die Content Bubble oder schöner gesagt, wir sprechen heute über die Transformation der Markenkommunikation. Ein Thema, was wir noch nie hatten. Herzlich willkommen, Jan König von Oderlein. Moin Jan.
Hallo Erik. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst. Wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt auf einem sehr, sehr schönen Dinner im Rahmen der OMR und da ist mir aufgefallen, was du für eine Fanbase hast. Das ist ja so, das können wir ruhig sagen, ne? Komm, wir machen gleich mal Werbung. Das wirklich sehr, sehr schöne R-Dinner, was Parkland Capital für Gründerinnen und Gründer ausrichtet. Und ich darf da immer ein warmes Abendessen mitnehmen. Und du, glaube ich, auch.
Und Fußball gucken durften.
Und Fußball gucken. Wobei das ja eher, ich fand, das war eher ein Stimmungskiller. Ne?
Das war eher traurig.
Ich bin kein großer Bayern-Fan. Das war das Champions League. Was war das Halbfinale, ne? Ja. Bayern rausgeflogen ist. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Mir ist aufgefallen, dass du in dieser Bubble der Gründerinnen und Gründer eine riesen Fanbase hast. Wir kannten uns, glaube ich,
vorher. Glaube ich.
Ja. Ich glaube, du hast netterweise gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du mal meinen Podcast gehört hast. Wir hatten uns aber live und persönlich noch gar nicht. Das ist die Vorgeschichte. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du kennst ja die Struktur am Anfang. Ja. Erzähl doch mal kurz, wer bist denn du? Und dann ordne uns doch mal bitte Oderlein an. Aber wir fangen mit dir an, Jan.
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin Jan, 36, aus dem schönen Dörflein zwischen Münster und Dortmund. In Werne an der Lippe wohne ich, 2 Kinder. Ich habe angefangen in der Marketingbranche zu arbeiten 2011 bei Mediacom, das ist bei Group M. Kennt ihr vielleicht alle, Mediawelt. Da habe ich dann den harten Traineeship gelernt, wie man Banner schaltet und wie man Performance-Marketing macht und wie man Mediapläne schreibt. Habe das dann auch so 5-6 Jahre da machen dürfen, bis mich irgendwann dann die MEC rübergeholt hat auf die andere Straßenseite. Und da durfte ich dann Mercedes-Benz betreuen. Da habe ich dann auch erst ein paar Banner gemacht, das war auch cool. Aber dann irgendwann kam Mercedes-Benz mit, da die Fashion Week. Und by the way, wir haben hier auch noch irgendwie Spotify ist neu, Instagram ist neu. Wir haben so Blogger, die wollen wir irgendwie zusammenbringen. Und auf einmal war ich irgendwie in so einer anderen Bubble und habe eigentlich keine Mediapläne mehr geschrieben. Aber ich wurde gemessen daran, dass ich den Kunden happy mache. Und am Ende wusste da keiner mehr so genau, was ich getan habe in der Mediaagentur. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auf einmal war ich auf Drehs, auf Events. Und auf einmal ging das los. Dann haben wir Mercedes verloren, leider, nach einer echt tollen Zeit. Ich war aber irgendwie immer super nah am Auto, irgendwie weiter dran. Dann kam Vodafone, dann hat sich so diese Bubble verändert von BloggerInnen zu Influencern. Die ersten großen YouTuber damals, Dougie B, Simon Desue, ist man heute nicht mehr stolz drauf. Die wohnen jetzt alle in Dubai. Aber anyway, mit denen haben wir damals dann ganz viel Content gemacht und der hat auch einfach unfassbar funktioniert. Ja, wir haben so die Pionierarbeit in Deutschland gemacht. Damals Callia war die erste große Out-of-Home-Kampagne, die InfluencerInnen auf den Creatives hatten. Das haben wir dann noch 3 Jahre lang in der Mediaagentur gemacht, bis wir uns am 01.01.2020 dann gegründet haben und Oderlein gestartet haben. Genau. Und wir sind heute eine digitale Strategieberatung. Wir sind so in der Mitte zwischen allen. Ja, wir sind keine Kreativagentur, keine Digitalagentur, keine Contentagentur. Aber uns macht es extrem viel Spaß, an die Herausforderungen der digitalen Kommunikation mit Marken irgendwie zu arbeiten.
Das finde ich super spannend, dass du. Das hast du ja auch im Vorgespräch gesagt, dass ihr euch so positioniert, dass ihr keine Agentur seid, sondern euch dazwischen legt, wirst du gleich erklären, was da die Vor- und vielleicht auch Nachteile sind von dieser Positionierung. Von deinem Werdegang, also bist du sicherlich geprägt von dieser Network-Agentur, WPP-Zeit.
WPP, genau.
Und dann vom Banner in die eher organische Kreationsseite, was ja vermutlich auch der Nachfrage der Kunden oder der des Bedeutungszuwachses dieser Art von Content geschuldet ist und vielleicht auch ein bisschen der Bedeutungsverlust für Agenturen im Display-Bereich. Aber lass uns darüber nicht spekulieren. Du sagtest...
Ja, es hat mir auch mehr Spaß gemacht, ehrlicherweise, Erik. Ne? Also ich war jetzt auch nicht der Overperformer in der Media-Welt, ehrlicherweise. Das, wenn jetzt irgendwer meine alten Vorgesetzten zuhört, dann werden die das zustimmen, dass ich jetzt kein Overperformer in der klassischen Excel-Welt war. Mhm. Aber als ich dann in diese kreative Content-Welt gekommen bin, da hat es mir dann halt echt... da hat irgendwas bei mir im Kopf dann halt Klick gemacht und ich habe mal richtig Spaß an der Arbeit gefunden. Ne? Und das war schon ein Gamechanger für mich.
Das glaube ich. So, vor etwas mehr als 4 Jahren gegründet. Sag mir doch noch kurz so in der Positionierung, in welchem Markt tummelt ihr euch dann? Also das ist so ein bisschen die Frage nach, wie ist eigentlich die Abgrenzung zum Wettbewerb? Was sind die Leistungen, die eure Kunden bei euch abfragen? Und also gerne auch so ein bisschen die Für und Widers deines Geschäftsmodells kurz mal skizzieren.
Ja, ist schwer zu erklären, weil man steckt ja immer gerne Agenturen, Beratung in Schubladen und die Schublade, in die wir passen, die gab's so vorher, glaube ich, nicht. Wir haben angefangen am Anfang, klar, mit Beratung auf Content-Ebene. Unser erster Kunde war GoDaddy, der war damals auch hier in deinem Podcast, der Paul Ashcroft, liebe Grüße an der Stelle. Das war unser Startkunde und wir haben natürlich das System, was wir in Oderline integriert haben, schon auch in der Mediaagentur so gespielt. Aber im Endeffekt vermitteln wir erstmal Kundinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die alte Art der Werbung, die wir alle in der Uni noch gelernt haben, dass die so im Zeitalter von Algorithmen nicht mehr funktioniert. Mhm. Das heißt, die klassische Art und Weise, ja, wir machen Summer, Spring, Fall, Winter, 2 Kampagnen, let's go. Und dann haben wir einen TV-Spot und dann haben wir noch 6 Bildchen daraus. Das funktioniert so nicht mehr. Und bevor irgendwie das die Kundinnen, mit denen wir arbeiten wollen, nicht verstanden haben, können wir auch nicht mit ihnen arbeiten, weil unser System, was danach folgt, ist eben nicht ein Filmchen oder 2 Filmchen, sondern das System, was danach folgt, ist ein wilder Blumenstrauß von vielen verschiedenen Dingen, die zusammenkommen müssen, damit man im Zeitalter von Algorithmen als Marke bestehen kann. Und das ist immer so die Kernarbeit. Da kommen wir rein bei Jack Wolfskin vor 4 Jahren und sagen so, ey, ihr habt ein Problem, nämlich eure Zielgruppe stirbt weg. Was könnt ihr tun dagegen? Ihr könnt irgendwie jetzt anfangen und teure TV-Spots drehen lassen oder ihr seid die erste Outdoor-Brand, die versteht, wie TikTok funktioniert. Und setzt voll da drauf. Und das ist, glaube ich, immer so, das ist Transformationsberatung fast, ja. Irgendwie Leute schimpfen uns auch irgendwie, wir verhalten uns wie McKinsey, ja, aber wir haben nicht die Tagessätze wie McKinsey. Aber irgendwie versuchen wir halt so eine Beratungsfunktion in der Kommunikationslandschaft einzunehmen. Und das gab es so vorher ja nicht, weil die meisten haben ja ihre Klaviatur, die sie spielen, ja. Und wenn ich eine Kreativagentur, klassische Kreativagentur heute frage, dann ist es meistens die Idee, dass danach dann ein TV-Spot kommt oder klassische Werbung kommt oder eine Out-of-Home-Kampagne kommt. Und das wollen wir immer gerne challengen. Das wollen wir immer erstmal verstehen, was ist die Aufgabe, welche Zielgruppe ist es. Wir haben auch schon mal Printkampagnen produziert, so ist es nicht. Wir würden uns dem auch gar nicht entziehen. Aber wir glauben, dass wenn man eher von Content und Dinge, die in Algorithmen funktionieren, startet, als mit klassischen Push-Werbespots, dass man das auch easy in alle Media-Kanäle stretchen kann. Ne? Also wenn ich irgendwie ein Format habe, was aus Content lebt, dann kann ich daraus auch easy in 30 Sekunden für ein TV machen. Mhm. Das ist so unsere Haltung.
Das ist ein interessanter Weg. Jetzt versuche ich mir so ein bisschen vorzustellen, was deine Marktbegleiter auf deinen Ansatz antworten würden. Das eine kann ich sofort nachvollziehen, kenne ich aus meiner eigenen Praxis, dass also gerade Kreativagenturen mit einer etwas älteren DNA sehr schnell alles mit einem TV-Spot beantworten.
Die 120 GRPs nach 6 Wochen vorbei, ja.
Genau, so. Ja. Das ist ja auch lange gelernt und muss sagen, dafür gibt es ja auch eine gewisse Nachfrage, die gibt es ja immer noch. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, steht erstmal auf einem anderen Blatt, aber diese Anbieter gibt es. Dann gibt es aber auch eher durchaus Challenger auf der Content-Seite, die praktisch Next oder Last Gen sind, die kein Beratungsmodell haben, die sagen, hier, wir bieten hier 360 Grad Kommunikation und die machen dann halt von der Unternehmenskommunikation über jede Art von organischen Content, Social, also search-orientierter Content, social-orientierter Content und jede Art von Bewegtbild, also alles, was noch dazwischen irgendwie reinpasst.
Ja.
Die sagen auch, dass sie Beratung machen.
Absolut.
Inwiefern seid ihr da anders?
Ganz oft passiert ja auch genau in diesen Units, die den organischen Content machen, ganz viel Gold. Das Problem ist nur, dass diese Units ganz oft einfach nur der dritte oder vierte Schritt sind und ganz oben aber immer noch der CMO ruled, der sagt, ey, wir machen das so und so und das, was die kleinen organischen Units da so tun, ja, das bewerben wir da mit ein paar hundert Euro, aber das sieht dann am Ende keiner. Also ganz oft passiert das ja, ne? Und wir sind genau in dieser Schnittstelle, dass wir uns erst sagen, wir müssen erst die Brands zum Verständnis bringen, dass das, was die alte Welt so mit sich gebracht hat, vielleicht für die Herausforderungen, die wir jetzt gerade auf dem Tisch liegen haben, nicht der richtige Weg ist. Und erst dann können wir auch mit diesen Brands zusammenarbeiten. Wir pitchen auch nicht, sondern wir gehen rein und sagen, das sind unsere Gedanken zu deiner Marke. Wir glauben, das und das und das musst du verändern. Und dann arbeiten wir mit einer Marke zusammen oder auch nicht. Mhm. Ich glaube immer noch, dass der TV-Spot klassischer Natur, wenn du irgendwie neu in den Markt reinkommst und bei 0% Awareness bist, aber das Geld dafür TV hast, er hatte absolut seine Berechtigung. Ich will gar nicht TV jetzt irgendwie irgendwas absprechen. Aber das Verständnis der Herausforderung darf nicht mehr mit der gleichen Antwort beantwortet werden. Deswegen, wir fangen damit an, verstehe, was die Marke braucht, und dann machen wir weiter und dann beraten wir in verschiedenste Richtungen.
Und wie sieht das dann auf der Leistungserbringungsseite aus? Also ich verstehe euch, dass ihr erstmal zielorientiert die Transformation der Kommunikation vorantreibt und ich habe auch das Bild gut verstanden, dass es so durchaus Situationen gibt, wo so CMOs von oben runter rulen und das dann eventuell mal irgendwie vielleicht auch irgendwie zufällig gutes entstehen kann, aber dass dann nicht notwendigerweise mit der richtigen Einbindung oder der richtigen unterstützenden Media Power dann begleitet wird, weil das ja ursprünglich nicht so geplant war. Das verstehe ich. Aber auch ihr müsst ja im Grunde Kreation noch irgendwie erstellen oder erstellen lassen. Wie arbeitet ihr da mit vermutlich Partnern zusammen?
Ja, genau. Also wir sind die die Strategie schreiben und dann holen wir unser Collective rein. Wir haben über 40, 45 PartnerInnen-Agenturen, PartnerInnen, die uns herumspielen, die wir reinholen, wenn wir sie brauchen. Also beispielsweise Produktionsagenturen. Da gibt's verschiedenste. Ja. Was für mich noch wichtig ist, ist nochmal einen Schritt zurückzumachen, bevor ich darüber spreche, wie wir es am Ende umsetzen. Wenn die CMOs von oben runter rulen, das hast du gerade so schön gesagt, dann ist es ja meistens das Problem der Einschätzung von dem, was man jetzt eigentlich gerade braucht. Und wenn ich eine Marke bin, wie Ford, wie Jack Wolfskin, das sind so unsere beiden größten Cases, die eine riesen Bekanntheit haben, aber beide nicht das richtige Markenbild vermitteln, ja, dann kann ich hingehen und sagen, ich mache 6 Wochen TV-Flight, 120 GRPs ab dafür. Oder ich kann hingehen und sagen, ich baue in Zukunft Inhalte, die Menschen aktiv sehen wollen. Denn, sind wir mal ehrlich, verändern im Kopf kann ich nur etwas, wenn Menschen sich den Shit angucken, den ich produziere. Nicht, wenn ich einfach nur rausballer und sage, fort, fort, fort. Denn dann erhöhe ich vielleicht nochmal die Markenbekanntheit, aber ich verändere nichts in den Köpfen. Deswegen sagen wir, ihr müsst eigentlich jeden Tag auf der For You-Page der Menschen da draußen stattfinden, in den Algorithmen da draußen stattfinden. Und dann bauen wir um die Marken herum mit Creatoren, aber auch mit Produktionsagenturen Systeme auf, YouTube-Formate, TikTok-Kanäle, die dann aber in sich funktionieren. Und die geben wir dann im nächsten Schritt an Partner, dann komme ich zu unserem Collective. Wenn es beispielsweise bei Gustavo Gusto um die Gen Z geht, dann holen wir eine Partneragentur rein, die sich um den TikTok-Kanal kümmert. Wenn es bei Disney darum geht, die nächsten Filme an den Start zu bringen, dann manchmal konzipieren wir Dinge, manchmal machen wir es aber auch mit Partnern. Wenn es bei Aldi darum geht, Qualitätsmerkmale zu stärken, dann beantworten wir das mit einem YouTube-Format, was langfristig ist und wo man die Qualität wirklich auch spüren kann mit Tedouk No, einem erfolgreichen Gastronom. Wenn es bei Ford eine komplette Transformation sein muss auf zurück zur US-DNA und zu Abenteuer und Wildsein, dann beantworten wir das mit 2 YouTube-Formaten, mit Collabs, mit 15 CreatorInnen, die uns jeden Tag Content in ihren Fords produzieren. Und dann bauen wir ein ganzes System. Und das tun wir dann mit PartnerInnen. Und auch nur so kann das funktionieren. Und nur so können wir auch mit 30 Leuten bei Oderline, habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt, aber wir sind nur 30, das hört sich so viel an, was ich so erzähle, aber das hängt damit zusammen, dass wir nicht die ausführende Kraft sind. Wir sind nicht die Exekutive hinten raus, sondern das machen wir dann immer mit PartnerInnen.
Ich habe gleich noch Fragen zum Geschäftsmodell, weil wir gerade dabei sind. Ja. Die, also das eine ist euer Collective. Ja. Und das andere waren das, die, das habe ich irgendwie in der Vorbereitung vorgelesen, eure Content-Systeme, also dass ihr praktisch so über Influencer, über Kanäle, Verfahren, agnostisch hinweg ganze Content-Systeme aufbaut, die dann einem gewissen Ziel oder mehreren Zielen dienen. Richtig? Genau.
Ich bleib mal beim Ford-Beispiel, könnte ich genauso gut für Jaguarskin auch erzählen oder für Aldi, Süd. Bei Ford ist es so, wir haben angefangen und das System war genauso, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Es gab Kampagnen, die kamen aus global und wir wussten, dass das in der Wahrnehmung in Deutschland nicht viel verändern wird, weil das sind die gleichen anonymen TV-Spots, wo Autos durch Serpentin fahren, wie alle anderen halt auch haben. So, ja. Dann haben wir den Markt analysiert und geguckt, wo ist denn das größte Gap in der Automobilwelt. Die meisten setzen irgendwie The Weeknd in ein Auto, der singt dann immer kurz, fährt dann weg mit coolen Neonlichtern und that's it. Relevanz entsteht so aber nicht. Ja klar, The Weeknd finden viele Leute cool und den Film finden dann auch irgendwie viele Leute cool, aber daraus entsteht ja keine langfristige Verbindung zu einer Marke. Deswegen war für uns irgendwie sehr, sehr schnell klar, dass wir mit YouTubern gehen müssen und mit Creatern gehen müssen. Und was wir gebaut haben, sind unter anderem mit Knossi, aber jetzt zeitnah auch mit Affe auf Bike, aber auch mit Otto Bulletproof, haben wir Creator gefunden, die zu unserer neuen Marken-DNA extrem gut passen, nämlich Adventurous Spirit ist die neue Marken-DNA von Ford. Und wenn ihr alle Seven vs. Wild geguckt habt, dann kennt ihr diese drei Namen. Ich glaube, wir haben bald den ganzen Seven vs. Wild Cast auch irgendwie durch. Und mit diesen Creatern bauen wir dann Formate. Tim Johnson ist auch noch einer dieser Creator und diese YouTube-Formate seht ihr heute alle auf dem Ford Deutschland-Kanal. Und zwischendurch bauen wir auch immer noch Peaks um diese Creator um. Also zum Beispiel mit Otto und Knossi waren wir, weil wir Sponsor der NFL auf The Zone waren, im Februar auch in Las Vegas, wo Otto sich 5 Challenges für Knossi überlegt hat und am Ende haben die beiden irgendwie eine Nacht in der Wüste geschlafen und dann hat Knossi sich sein Ticket für den Super Bowl verdient. Das ist für uns Content und langfristiges Partnern mit CreatorInnen, die dann wiederum die Marke zu Inhalten bringen, die die Menschen da draußen interessiert. Weil wenn man sich die Kommentare darunter anguckt, ja, wenn man so einen klassischen TV-Spot nimmt, wo dann so 3 Comments sind, und wenn man dann sich die 5 Episoden unseres Ford-Adventure-Tickets irgendwie anguckt im Februar, dann sind da tausende von Kommentaren, die Viewzeit von 13, 14, 15 Minuten Videos hat eine Completion-Rate von über 60%, was man sich mal reinziehen muss. Das ist ja eigentlich Werbung, aber ja, es ist halt Content. Hoch ist, und deswegen gucken die Menschen das halt gerne. Und so verändern wir halt Wahrnehmung. Nur Viewtime kann Wahrnehmung verändern. Und das ist dann ein Beispiel dafür, wie wir das mit Ford beispielsweise machen.
Super. Ich verstehe so mal die inhaltliche Positionierung jetzt deutlich besser. Ich verstehe auch den Need, dass es eine konzeptionelle unabhängige Leistung braucht, um genau solche Ziele zu erreichen, muss man halt Maßnahmen auch initiieren und noch Dinge weglassen, nicht standardmäßig immer so eine 0815-Schablone anwenden. Ich habe so 2 Herzen in meiner Brust. Das eine so die Frage nach dem ROI, wie sehen eigentlich Ziel- und ROI-Systeme aus und natürlich auch nach eurem Geschäftsmodell. Womit wollen wir anfangen? Mit dem ROI, weil wir jetzt gerade schon so schön
gerne mit der Marke erst, ja.
Ja, ja, sozusagen. Also was sind, du sagtest vorhin bei der Vorstellung, da ging es aber noch um deinen Werdegang bei der Mediacom, dass du die Kunden glücklich gemacht hast. Aber im Grunde machst du ja die potenziellen Kunden deiner Kunden glücklich, ne? Also wie wird euer Erfolg oder der Erfolg eurer Maßnahmen gemessen oder objektiviert?
Ja. Ein Teil waren wir gerade schon da, nämlich beim Thema Viewtime. Alles, was wir aussteuern und da helfen uns die Social Networks bei, aber auch YouTube bei, 90% unseres Media Budgets, was wir ausgeben, landet auf Facebook, auf Meta, auf YouTube, auf TikTok oder halt irgendwie auf naheliegenden Plattformen, ja. Und das, worauf wir optimieren, ist Time Spent with Brand, View Time. Und die Marken, mit denen wir momentan arbeiten, sind alles sehr viele Marken, wo es eher um Upper Mid-Funnel geht, wo wir dann wiederum mit Apinio alle 2 Monate messen, wie die Attribute sich verändern. Mit Apinio oder mit anderen, ja. Also das kann man genauso gut mit Quantilope machen oder mit anderen Partnern. Aber wir machen es mit Apinio und dann setzen wir das auf und dann lassen wir diese Abfrage alle 2 Monate rollieren und dann sehen wir, wie sich Markenwerte verändern. Und das hat bisher glücklicherweise immer sehr, sehr gut geklappt, dass wir die Attribute eben von links nach rechts wandern sehen. Die Attribute, die uns wichtig sind. Wir machen eine Nullabfrage, steht Ford für Abenteuer. 6% sagen ja. Wir machen 6 Monate später eine Umfrage, steht Ford für Abenteuer und nach dem Super Bowl steht Ford für Abenteuer und dann sagen über 25% ja. Und dann sehen wir, dass unsere Arbeit, die wir mit dem Inhalt machen und auch die Mediaaussteuerung dahinter, weil das ist auch immer ein Anspruch, den wir haben, Media mitzudenken. Wir kommen aus Media, und viel zu oft werden Dinge produziert, die am Ende keiner sieht, die keine Eyeballs bekommen. Deswegen müssen wir immer sicherstellen, dass das, was wir tun, auch bei den Menschen ankommt, mit der richtigen Optimierung, nicht auf AI, sondern auf Viewtime. Und dann sehen wir, dass es halt funktioniert. ROI ist es immer noch nicht, weil das ist auch nur Kopf, ja. Am Ende können wir bei Ford im Beispiel sehen, dass es momentan ist Ford ja noch mit dem Fiesta unterwegs und die ganzen alten Ausläufermodellen. Und da sehen wir auch, dass tatsächlich der Markenimpact jetzt sogar messbar ist auf dem Umsatz. Bei Jack Wolfskin, da ist der Case schon ein bisschen länger am Start. Da sehen wir es halt auch messbar auf Loyalty Card, insbesondere in Gen Z. Und das ist das Problem. Meistens sind digitale Maßnahmen immer so untergeordnet zu den großen Dingen, die halt über alles drüber fahren. Und wenn ich dann irgendwie eine Abfrage im Checkout-Prozess habe, wo haben Sie denn Jack Wolfskin gesehen, sagen alle TV, wenn sie TV hätten. Aber wenn wir das System so umstellen, dass es eben aus Content lebt, und wir sozusagen Content nach vorne stellen und nicht andere Maßnahmen groß reinfunken in diesen Bereich, dann können wir auch sagen, dass dieser Wirkungsbeitrag, den wir messen können in den Abfragen, auch sehr aus Content kommt. Wenn du dann ganz hinten rausgehst, dann sind Ford und Jack Guskin nicht die richtigen Cases, weil das sind beides eher Upper- und Mid-Funnel-Cases. Dann ist der GoDaddy-Case der richtige Case. Und das hat ja auch Paul damals hier erzählt. Das ist eher eine Brand, wo wir Lower-Funnel mitdenken müssen. Und das ist bei Ford, hört es bei Probefahrt auf, bei Jack Wolfskin hört es im E-Com auf, aber Jack Wolfskin hat natürlich auch noch eine Performance-Abteilung, die sich eher darum kümmert, dass am Ende abverkauft wird. Aber bei GoDaddy war es so, dass unser gesamtes System des Go-Teams, ich weiß, ich glaube, Paul hat das damals, glaube ich, auch hier erzählt, das ganze System des Go-Teams war Upper, Mid und Low Funnel. Das heißt, Stefanie Giesinger hat dir erklärt, was der Blumenladen für eine Website gemacht hat im Upper Funnel, hat dir den Blumenladen erzählt und du hast das eher Piece gesehen im Upper Funnel. Dann hast du Mid Funnel gesehen, 15 Sekünder, der dir sagt, ey, übrigens, auch bei Blumenläden können bei der GoDaddy super Websites erstellt werden. Dann hast du aber auch im Lower Funnel gesehen, dass Steffi Giesinger auf dem Banner dich gegrüßt hat und gesagt hat, ey, erstell jetzt deine Website. Und wenn du das so durchdeklinierst und das so hinkriegst, dass du dein gesamtes System so umsteuerst, dann kann Content für dich, egal ob draußen in Out of Home Stefanie Giesinger winkt und sagt, bau dir eine Website, als auch im Banner, kann für dich Content dein gesamtes Kommunikationssystem übernehmen und dann auch halt messbar auf alles, ja, auf Umsatz, auf Search Queries ist ein wichtiger KPI, das hat Paul damals, glaube ich, auch hier erzählt. Ist immer nur die Frage, was braucht die Brand und wie müssen wir das Content-System für die Marke bauen, damit es am Ende ein Erfolg ist.
Finde ich, also du hast mir die Frage schon aus dem Mund genommen, also nach der Direct-to-Consumer-Perspektive, die ja bei GoDDF auf jeden Fall gegeben ist, also Lower-Funnel-Bedeutung bei den Brands à la Ford, also Automotive hat ja da ein ganz großes strukturelles Problem, wenn sie nicht einen reinen Direktvertrieb haben. Du sagtest ja auch gerade, ne, das hört dann nicht nur bei Ford, leider häufig bei der Probefahrt auf. Und das kann ich jetzt gut nachvollziehen. Bei den KPIs, ich verstehe auch gut die qualitative und quantitative Bewertung, Bewertung durch wiederholende und auch strukturiert vergleichbare Analysen, jetzt zum Beispiel mit den Kollegen hier aus der Marktforschung.
Appinio zum Beispiel.
Hier Werbung für Hamburger, ordentliche Hamburger, ehemals Startup.
Ja, das ist komisch, wir haben sehr viel mit Hamburg zu tun. Ich weiß auch nicht, wie das kommt.
Also Hamburg hat in vielen Bereichen, steht ja Berlin in vielen Punkten deutlich hinterher, aber hat auch durchaus seine guten Seiten. Also Appinio und viele anderen auch, dass dieses strukturierte Nachfassen verstehe ich. Und ich finde auch sehr gut diesen Unterschied zwischen AI-Bewertung zu echter Viewtime, idealerweise qualitativer Viewtime. Ich weiß nicht, was du, das wäre nochmal ein eigener Exkurs, was so ein bisschen die Messbarkeit angeht, weil wir haben ja auch viel Airtime, die dann am Ende vielleicht nicht gesehen wurde oder wenn sie gesehen wurde, wahrscheinlich nicht gehört wurde, aber das ist nochmal ein anderer Schnack. Wie vergleichst, gibt es nicht auch Metriken, die praktisch eine Übersetzung zwischen der Viewtime und den alten GRPs machen? Weil du hast ja vorhin jetzt schon zwei oder dreimal so vermutlich absichtlich despektierlich die GRPs fallen lassen. Schön wäre es ja aus so einer alten Media-Budget, denke, wenn es irgendwie eine Übersetzung gäbe zwischen AI, Viewtime und GRPs.
Also ich weiß nicht, wie weit ich mich aus dem Fenster lehnen kann, darf, soll.
Richtig
aber,
weit
für
aus
mich,
dem Fenster. Polarisier mal
für
so
für mich
richtig.
Ist GRP als Kennzahl ist für mich einfach vorbei, weil es ist der Mediadruck und egal, ob du eine Person 100 Mal erreichst oder 100 Personen einmal erreichst, der GRP ist nicht die richtige Kennzahl, insbesondere wenn du im Digitalen startest. Ja? Wenn du digital startest und Viewtime misst und die Plattformen machen es dir auch immer mehr möglich. Bei TikTok optimieren wir alles auf 6-Sekunden-Views. Bei YouTube haben wir sowieso die Skippable-Ads, die früher noch TrueView hießen, die auch auf Viewtime optimiert sind, die auch extrem viel auf Fernseher ausgesteuert werden, also auf TV-Endgeräte, was auch ein cooler Hack ist. Longform-Content auf YouTube wird vor allem auf TV ausgespielt. Und Meta hast du genau die gleiche Möglichkeit wie bei TikTok, dass du auf Viewtime eben optimierst. Das Problem daran ist, wenn du jetzt so ein ganz klassischer Media-Manager bist, oh, der TKP geht hoch, Hilfe.
Ja, klar.
Das ist ja scheiße.
TKP ist aber auch eine relativ
dumme Größe. Das ist das Problem, wenn du dann nur bewertest nach, ach nee, ich kaufe lieber auf möglichst viel Reichweite ein und möglichst viele AIs, dann hast du in der Media wiederum vorher, ganz am Anfang, als wir den ersten Fuß durch die Tür gesetzt haben, hast du einen Fehler gemacht am Anfang, weil du hast der Kundin nicht erklärt, dass du hier Content produzierst, den Menschen sehen sollen. Ja? Wenn wir nur über AIs sprechen, dann hau einfach dein Logo raus, aber dann erreichst du was? Nämlich maximal Bekanntheit. Keine Sympathie, keine Attribute kannst du dadurch verändern. Das heißt, da beißt sich dann so die Katze ein bisschen in den Schwanz, wenn du halt so ein Hardcore-Media-TKP-Optimierer bist oder den in deiner Company hast. Und wenn es dann noch einen Schritt weiter geht und du über TV nachdenkst, da sind wir sehr, sehr close mit den Kolleginnen von iOS. Wir sind eine Company tatsächlich auch. Da geht's, wie man in Zukunft Netto-Reichweite im TV messen kann. Und da bin ich eher bei sowas, weil du auch mit 200.000, 300.000 Euro im TV aktiv sein kannst, aber auch taktisch. Und wenn du heute anders optimierst, dann sagt dir TV auch, wann du aufhören sollst, im TV zu spenden, anstatt over zu spenden, um noch auf Netto-Reichweitenpunkt 74 und 75 zu kommen. Das ist dann so irgendwie das nächste Level, wenn man irgendwie ganz tief einsteigen möchte. Aber ich glaube, wenn man erstmal anfängt zu verstehen, dass man sein Marketing-Algorithmus ready machen muss, For-You-Page ready machen muss, wenn man damit erstmal anfängt, dann hat man irgendwie, glaube ich, schon einen richtigen Schritt gemacht und dann hat man auch im Kopf die richtigen Synapsen irgendwie connected und dann weiß man, dass es um Viewtime geht und dass du auch langfristig Content produzieren musst. Mhm. Weil ganz oft sind Content-Kampagnen ja auch nur über 3 Monate gestretched. Ja? Mercedes-Benz Grow Up war mal kurz da. Die Story war cool. Junge Menschen, wie werden sie erwachsen? Ja, für verschiedene Zielgruppen. Aber nach 3 Monaten war der Mist wieder vorbei. Leider. Obwohl das Potenzial hatte für Jahre. Ja? Das gibt selten Kampagnen, die wirklich langfristig über Content Markenkommunikation übernehmen.
Verstehe ich. Also verstehe ich auch, dass da einer neutralen Beratungsleistung bedarf, um gerade so eine Übersetzung, dass zum Beispiel eine reine Kostenbetrachtung im Sinne der TKP-Optimierung für die unterschiedlichen Werte, die an Kontaktqualität generiert werden können, einfach misleading at best sein kann.
Absolut.
Okay, verstehe ich. Lass uns kurz über dein oder auch länger über dein Geschäftsmodell sprechen. Also ich habe jetzt verstanden, ihr seid keine Agentur, ihr seid im Grunde Transformationsberater für diesen Unternehmenskommunikation, für den Brand- und Unternehmenskommunikationsteil. Das verstehe ich gut. Aber ihr müsst ja auch von irgendwas leben. Ich habe schon gehört, ihr pitcht nicht. Deshalb lasst uns gleich zwei Fragen da reinpacken. Das eine A, wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Und B, wie finden Kunden eigentlich zu euch, wenn ihr nicht pitcht?
Fange ich vorne an. Wie finden Kunden zu uns? In der Regel über Recommendation tatsächlich. Wir machen das jetzt seit 4 Jahren, haben es aber vorher auch schon gemacht. Und viele Kundinnen sind in der Zeit irgendwie auch von A nach B gewechselt und nehmen uns tatsächlich mit, uns irgendwie zu ihren neuen Brands mit. Sie erzählen sich von uns, das passiert dann so ungefähr wie auf dem Dinner bei uns. Wenn du eine Herausforderung hast, dann sprich doch mal mit Jan. Und ganz oft ist es aber auch so, dass dann wir mit Brands zusammenkommen, wir mitbringen, was wir denken, was sie tun sollten. Und dann geht's auch nicht zusammen, weil es einfach kein Fit ist, weil es von dem Denken her nicht so funktioniert, wie wir uns das vielleicht denken. Über Pitches gehen wir bisher nicht. Wir sind jetzt gerade irgendwie dabei, drüber nachzudenken, ob wir uns irgendwann dem Thema auch öffnen sollen. Wir haben auch gerade mit Isabel Rogart und Lea Müller 2 Leute geheiert, die eher aus klassischen Kreativagenturen kommen, weil wir merken, dass unser Ansatz natürlich gerade durch so Cases wie Ford dann halt auch bei immer mehr Leuten resoniert. Und wir kommen ja nicht überall einfach nur über Relations und über Recommendation rein. Bisher hat das hier ganz gut klar geklappt bis hierhin. Aber das heißt, wenn wir wahrscheinlich in 6 Monaten sprechen, haben wir bestimmt schon mal bei einem Pitch mitgemacht, kann ich mir vorstellen. Aber bisher läuft das alles so ab, genau. Und dann starten wir in der Regel mit Strategiework am Anfang, was Fixpreise hat. Irgendwas zwischen 35 und 50.000 berechnen wir dann für MAFO, für unsere ersten Gedanken. Das sind dann meistens irgendwas zwischen 60 und 100 Slides darüber, was wir denken, wie sich die Kommunikation der Marke XY verändern muss.
Das ist also das beides, also Strategie und Marktrecherchen in einem Paket.
Genau, ich das genau. Verstanden? Also wir machen in der Regel, wenn wir in sowas dann reinkommen, auch eine Zero Wave mit whoever it is. Ja, ich will nicht zu oft Opinion sagen. Und dann gehen wir rein und finden dann raus, wo die Drops sind, was wir verändern müssen. Ja, warum Nikon Consideration von warum hat Nikon Awareness zu Consideration Drop in der Zielgruppe 18-35? Und dann müssen wir sagen, okay, daran müssen wir arbeiten. Und wie arbeiten wir daran? Ja, 18-35 ist die Antwort sicherlich nicht der TV-Spot, sondern ist die Antwort, hey, du musst Inhalte für die produzieren, weil die haben integrierten Bullshit-Filter, die wollen deine Werbung nicht sehen, die wollen auch deine Out-of-Home-Plakate nicht sehen, sondern du musst denen irgendwas geben, was da draußen resoniert. Und gerade bei Fotografie war es dann sehr, sehr simpel in der Strategie zu sagen, okay, auf TikTok gibt es so ungefähr 300 Fotografie-Formate, die schon existieren. Ne? Street-Fotografie, ihr kennt die alle Leute, die Leute anquatschen auf der Straße, kann ich ein Foto von dir machen. Aber auch diese ganzen Games, davon, da macht man Research. Und unser Research findet tatsächlich dann sehr oft auf den Plattformen auch selber statt. Also was gibt's denn für Formate in Fotografie? Und dann kommen wir mit, okay, das und das und das müssen wir verändern. Und das ist dann auch Part des Strategieprozesses. Und danach sagen wir, okay, das YouTube-Format würden wir übrigens mit Produktionsagentur XY machen aus unserem Collective. Oder auch jemand Neues, wenn wir sagen, ey, die passen so gut auf Fashion und deswegen brauchen wir die, weil die sind so Fashion oder die sind so Hip-Hop, dann brauchen wir die. Dann das zweite YouTube-Format produzieren wir vielleicht mit einem Creator XY, weil der hat schon ungefähr so eine Art von Content und wir sehen, dass der das Potenzial hat, mit unserer Marke ideal zusammenzuarbeiten. Lass uns den für 24 Monate binden und mit dem einmal im Monat ein Format an den Start bringen. Und dann haben wir hier noch 10 Shortform-Creator, mit denen wir auch mindestens ein Jahr lang partnern würden, die jeden Tag dafür sorgen, dass du auch Shortform-Content hast. Die geben uns nämlich dann 2 Content-Assets im Monat. Das heißt, wir haben 20 Assets, die musst du eigentlich nur noch befüllen. Die kriegst du am Anfang des Monats von den CreatorInnen zugeschickt. Und dann machen wir noch 3 Collabs und versuchen vielleicht noch irgendwie 1-2 Sachen zu partnern, gehen vielleicht noch in die Baller League rein oder was auch immer. Und dann ist das unsere Kommunikationsarchitektur.
Mhm.
Und ja, dann legen wir los.
Inwiefern greift ihr, finde ich qualitativ total interessant, wie macht ihr das rein monetär von der, also nicht für eure Vergütung, sondern von der Budgetgröße und der Budgetallokation deiner Kunden oder zukünftigen Kunden?
Also vorne ist das Strategie, das ist Fixpreis, da kommen wir rein. Danach ist es bei uns Stunden, wie das in klassischen Beratungs/Agenturen auch so ist. Mhm. Je nachdem, wie viel man uns braucht. Es gibt Cases, ich habe gerade über Nikon gesprochen, da braucht man uns heute gar nicht mehr. Da macht den gesamten Job Charles und Charlotte. Die sind nämlich die Social Agentur jetzt von Nikon und die kümmern sich darum, dass Nikon auf TikTok so abgeht, wie Nikon heute abgeht. Da haben wir uns selbst wegrationalisiert, wenn du so willst. Mhm. Aber das ist okay, weil wir wissen, der Kunde, die Kundin fragt uns beim nächsten Thema, wenn sie eine Herausforderung hat, wieder. In anderen Cases, wo wir langfristiger drin sind, haben wir einen eigenen Retainer. Haben so 7, 8 Kundinnen, wo wir so Retainer haben in so Größen zwischen 10.000 und 30.000 Euro, wo wir dann halt in der Beratung mit am Start bleiben. Die Collective-PartnerInnen, die schicken ihr Angebot einfach selber an die Kundinnen tatsächlich, je nachdem, wen wir brauchen. Oder die Creator, die verhandeln dann wir dann oft. Mhm. Aber das ist auch Case by Case unterschiedlich. Einige Kunden wollen das selbst fakturieren über ihre Company und durch ihre Company laufen lassen. Einige Kunden wollen einfach nur Orderline, bezahlt ihr doch einfach alle. Aber auch da sind irgendwie alle Angebote dann auch beim Kunden. Und wir gehen gemeinsam die Angebote durch und sagen, wo Pro und Contra ist. Genau, das ist so die Herangehensweise,
verstehe ich. Wie wir mit den Kunden arbeiten. Jetzt haben wir ja über viele mögliche Initiativen, die auf deiner Kundenseite irgendwie aufgegleist werden können, gesprochen. Oft sind ja Budgets entweder schon im Vorfeld festgelegt oder auf einen Kanal festgelegt. Inwiefern habt ihr auf die Budgetseite eurer Kunden Einfluss? Also klar, ihr beratet, das haben wir ja schon mehrfach über die Sinnhaftigkeit und über die Ziele. Aber inwiefern habt ihr Einfluss auf die Budgetgröße?
Also bisher war es immer so, dass wenn wir einmal reinkommen, wir meistens eigentlich eher mit einem kleinen Projekt starten und dann einfach immer mehr zu uns gedribbelt wird.
Okay.
Bei Ford haben wir irgendwie mit einem TikTok-Kanal gestartet, haben wir den Ford GT-Jungen ganz früh gefunden, der ist dann auch irgendwie TikTok Creative des Jahres geworden, der ist dann komplett durch die Decke gegangen und dann hat man gemerkt, okay, irgendwie wissen die, wovon die reden. Bei Aldi haben wir auch mit der TikTok-Strategie gestartet. Ich fand auch zwischendurch, hat sich so angefühlt, als wäre eine TikTok-Beratung, weil ja auch die ganzen Großen nicht über TikTok sprechen wollen, weil TikTok ja so unterschiedlich ist zu dem, was man irgendwie aus der klassischen alten Welt kennt. Ja? Oh ja. Es gab eine Zeit, da gab es irgendwie pro Woche 2 Anfragen zu, ey, wie machen wir eigentlich TikTok? Und dann mussten wir eben die Strategien schreiben dazu. Und das war dann so ein Türöffner, weil nachdem wir dann TikTok geschrieben haben, haben wir danach dann irgendwie die Partnership-Strategie vielleicht geschrieben. Danach haben wir vielleicht irgendwie die YouTube-Strategie geschrieben und danach übernehmen wir irgendwelche anderen Themen noch. Ja? Dann werden wir noch zu Media befragt, dann haben wir noch schon einen Media-Pitch gehostet, wo ich mich auch irgendwie komisch gefühlt habe. Ja? Also es ist immer so unterschiedlich. Es gibt nicht die eine Einflugschneise, die sagt, ja, wenn Oderlein reinkommt, dann macht Oderlein das immer so und so, sondern es ist sehr unterschiedlich. Ey, Kunde XY, du hast gerade die Herausforderung. Wir glauben, das ist die richtige Antwort. Starte eine Scripted Reality YouTube-Serie, dann ist das vielleicht die richtige Antwort und dann findet der Kunde das gut und dann werden wir beim nächsten Mal wieder gefragt. Wir sind auch nicht so hart hinterher, dass wir sagen, wir müssen unseren Retainer jetzt maximal vergrößern, damit wir uns hier für immer und ewig irgendwie unabdinglich machen und bloß nie hier rausfliegen, sondern wir gehen auch gerne wieder, wenn unser Job getan ist.
Auch verstehe ich. Finde ich total nachvollziehbar. Du kennst das ja auch, also nicht nur aus deiner Agenturvergangenheit, dass gerade, ich will jetzt nicht mehr so auf die Netzwerkagenturen gucken, aber die haben ja oft sehr, sehr starke Topline und auch Ergebnisziele und da merkst du sehr stark, welche Empfehlung dann wie reinkommt und teilweise denke ich mir, boah, dient das jetzt dem Quartal das Ergebnis der beratenden Agentur oder eher dem Kunden. Das aber diesen Zielkonflikt hast du schon beantwortet. Die so aus der Praxis gesprochen, du siehst ja unterschiedliche Brands, D2C habe ich jetzt so ein bisschen weniger, also außer Gordete, ein bisschen weniger gesehen, zumindest auf eurer Seite, aber typisch für für glaube ich, die Content-Welt, dass sie ein bisschen brandorientiert oder deutlich brandorientierter ist. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die dir in deinem Alltag begegnen? Du kannst ja jetzt hier praktisch ganz frei, musst ja keinen Namen nennen, aber vielleicht so häufigste Situationen, wo du denkst, Mensch, wenn sich das mal alle bewusst machen würden, dann könnten Brand-Advertiser oder D2Cler echt viel Geld sparen, wenn sie diese Fehler nicht machen würden.
Ich fange mal ganz vorne an, und da haben wir gerade auch schon drüber geredet, ist nämlich die Art und Weise, wie man pitcht. Also bisher waren wir immer außen vor, klar, aber wir haben natürlich auch irgendwie viele Einladungen bekommen, aber ganz oft auch schon mit einem direkten Kopfschütteln, als wir den Pitch oder die Einladung zum Pitch gelesen haben. Ich finde, wir sind in einer Zeit, in der es in den Marken irgendwie auch langfristiger denken müssen, auch als alle 3 Jahre zu pitchen. Du weißt ja auch, wie das ist. Und von der Einladung her und der Aufgabe her ist es halt auch sehr, sehr oft zu Ideen verliebt. Ja, gib mir eine Idee für meinen Lounge für XY. Ja?
Das passiert dir aber auch nur bei den Kreativ-Brand-Leuten. Ne? Also in der D2C-Welt hast du das nicht mehr. Ich weiß, dass das gibt.
Absolut. Aber es ist ja das, wo wir halt irgendwie auch oft irgendwie reinkommen, und dann wir lieben es ja einfach, Plattformen zu bauen. Ne? Wenn Adventurous Spirit die Plattform für Ford ist, dann sagen wir, okay, das ist die Content-Antwort dafür. Und ganz oft sind diese Pitches halt viel zu verkopft auf eine Aufgabe. Okay. Dann ist auch oft das Problem, dass die Pitches halt aus Silos herausgebaut werden. Ne? Also ich will jetzt niemanden nennen, aber es gibt eine Brand, da gibt es eine Content-Unit, da gibt es eine Performance-Unit, da gibt es eine Media-Unit, da gibt es eine Kreativ-ATL-Unit, und die alle verfügen über ihr eigenes Budget und alle machen ihr eigenes Ding, aber niemand spricht eigentlich miteinander, und eigentlich will auch keiner, dass die ganze Nummer irgendwie zusammen funktioniert. Also neben der Art und Weise, wie man den Pitch aufsetzt, ist auch die Art und Weise, wie das Arbeiten mit Content-Agenturen oder mit Agenturen wie der unserer auf Silos sehr oft beschränkt ist. Das ist leider die Welt noch, in der wir leben. Das liegt auch daran, dass die Big Bucks und die großen Media-Dollars und die Dinge, wie sie verschoben werden, halt auch ganz oft von einzelnen Golfplatzbekanntschaften irgendwie abhängig sind. Aber wenn man in ein Content-System investiert, dann muss das silo-übergreifend sein. Da muss Media genauso mitspielen wie Editorial, wie PR, wie Influencer-Marketing, was auch oft ganz insbesondere im D2C-Bereich auch eine eigene Subunit ist, wo es eigentlich nur um Couponing geht. Dann gehört Influencer aber für mich eher in den Performance-Bereich und sollte irgendwie nicht dann irgendwas mit Marke zu tun haben. Also so dieses ganze Thema, wie sind deine Silos aufgebaut, wie ist deine Org aufgebaut, und wie versuchst du die Content-Transformation in deiner Company wirklich voranzutreiben, oder sagst du einfach nur so, ja, ich brauche hier so eine Content-Bude, die so ein paar Filmchen macht, dann bleiben wir eh raus, ja. Und das Dritte, wo ich mir denke, das ist einfach ein großer Fehler, ist, und das habe ich auch am Anfang eigentlich schon gesagt, ganz oft liegen in ganz vielen Companies ganz viel Content-Gold auf YouTube-Kanälen, auf Insta-Kanälen, auf TikTok-Kanälen, aber dieses Content-Gold wird nie erreicht von Media-Dollars. Der größte Fehler ist wirklich, Media nicht mitzudenken. Wenn uns jemand ein Briefing schickt und sagt, ich habe 100.000 Euro, dann würden die meisten sagen, ja, komm, wir machen auf 100.000 Euro hier den Stunt. Wir würden sagen, alles klar, leg mal 80.000 Euro zur Seite, weil die brauchst du für die Eyeballs. Ja. Lass mal irgendwas für 20.000 Euro denken. Media nicht mitzudenken ist einfach der größte Fehler für alle, die im Content-Bereich irgendwie arbeiten. Denn nur über Eyeballs und über Teilwerden der For You-Page und der Algorithmen. Und das schaffst du nicht allein organisch. Ja? Das braucht dir keiner erzählen. Das schaffen vielleicht 2 von 1.000 Brands, schaffen es vielleicht irgendwie organisch Reichweiten aufzubauen. Der Rest braucht Paid Media. Das ist wirklich so das größte Ding, wenn man Media einfach so außen vor lässt oder auch keinen Zugang zu Media erhält. Ja? Ich kenne auch viele Social-Agenturen, die einen super Job machen, und ich denke mir so, geiler Content. Schade, dass der nur 600 Views hat. Aber das liegt daran, dass die Silos halt so gebaut sind und dass sie halt keinen Zugriff aufs Mediageld haben. Ja.
Großartige Punkte, kann ich alle drei total gut nachvollziehen. Gerade auch der letzte Punkt. Das ist ja immer so Wunschdenken, dass nur weil der Content gut ist, dass dann ein Perpetuum mobile auf der organischen Reichweitenseite entsteht.
Muss sofort alles abgehen. Raketenmäßig.
Ja, so, also das, genau. Und genauso auch bei den ideenverliebten Sachen. Manchmal fragt man sich, ob die jetzt irgendwie wirklich einen Nagel oder einen Löwen irgendwie nach Hause nehmen wollen oder irgendwie
da sind wir die Falschen für, ne? Wir sind gar nicht so die mega kreativsten. Wir versuchen uns jetzt ein paar richtig kreative Leute einzustellen, aber ich würde von mir per se auch nie behaupten, dass ich kreativ bin, sondern ich glaube, wir können einfach gut verstehen, was die Herausforderungen von Marken sind und dann mit PartnerInnen und Creatern Systeme bauen, die Markenattribute eben verändern, ja, die Marken nach vorne bringen.
Kreation alleine schießt genauso wenig wie Media keine Tore, ne? Also Media allein. Absolut. Okay, also ideenverliebt, die Silo, also Orga, das ist ein Orga-Problem auf der Kundenseite. Ja. Und das Content Gold durch richtig Media amplifizieren. Also das wäre jetzt die positive Empfehlung. Total super. Wir vielen Dank. Wir mit Blick auf die Zeit. Ich weiß nicht, ob du meine neue, so neu ist die gar nicht mehr, meine aktuelle Abschlussfrage kennst. Hast du für uns irgendein Piece of Content, eine Studie, ein Buch, irgendein Link, der dich in letzter Zeit inspiriert hat? Und du darfst frei wählen, ob das jetzt educational ist, ob das inspirierend ist oder gar unterhaltend.
Ich finde wirklich ein Paradebeispiel für wie YouTube heute funktioniert, und das schaut euch gerne alle mal an, ist Channel 5 auf YouTube. Channel 5 ist so das, was Vice vor 10 Jahren war, ist Channel 5 in der heutigen YouTube-Welt. Coole Dokumentation über wie Mexikaner den River irgendwie in Amerika, um einzuwandern. Also die Dokus, die auf Channel 5 laufen, sind wirklich für mich so von rein Media-Gesichtspunkten. Da sieht man auch, dass diese Ästhetik und die Art und Weise, wie früher Content produziert wird, dass die einfach vorbei ist. Und dass es auch einfach nur zwei Dudes mit einer Kamera einfach extrem gut machen können. Und das will ich irgendwie auch allen Brands mitgeben. Die Ästhetik ist vorbei, das perfekt Ausleuchten ist vorbei. Ihr müsst Inhalte schaffen, die Menschen interessieren. Und wenn ihr es schafft, diese Inhalte dann in die For You Pages der Menschen reinzubringen, na dann wird eure Marke wachsen. Und dann ist wie bei Jack Wolfskin. Vor 4 Jahren habe ich auch alle ausgelacht, als ich für Jack Wolfskin angefangen habe zu arbeiten und ich diese Mütze jetzt mit Stolz hier trage in diesem Call. Ja, vor 4 Jahren haben alle gesagt, ey, was willst du mit der Marke? Dann haben wir irgendwie alles umgedreht und dann irgendwie 4 Jahre später in gemischtes Hack sagt Tommy Schmidt, warum tragen eigentlich alle Jack Wolfskin-Jacke mit Gucci-Pullover, alle Kids. Und das ist dann für mich so der Moment, wo man sagt, okay, das, was wir hier gedreht haben in den letzten 4 Jahren, das hat wirklich Impact. Ne? Nicht nur auf den Zahlen und alles, was wir Tolles messen können, sondern wirklich popkulturell. Und das finde ich irgendwie, das ist so ein gutes Beispiel, Channel 5 auf YouTube sich mal reinzuziehen, um dann auch zu verstehen, wie Media und wie Content heute funktioniert.
Richtig gut. Ein tolles Schlusswort, toller Tipp. Vielen Dank. Das macht das
kennen wahrscheinlich auch wenige in
Deutschland. Ja, eben. Das ist auch nochmal gut anschaubar und greifbar, was du gerade gesagt hast. Lieber Jan, ich danke dir ganz herzlich. Das hat großen Spaß gemacht. Wünsche dir danke und Oderlein viel Erfolg und hoffentlich bis ganz bald. Danke, Jan.
Hey, merci. Danke fürs hier sein. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ciao.
So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge 116 ist die mit GoDaddy und Paul Ashcroft. Jan hat ja ein, zweimal davon gesprochen. Wir packen den Link zu Channel 5 in die Shownotes und bitte, wenn euch das gefallen hat, liked und kommentiert es auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel auf LinkedIn. Vielen Dank, bis bald.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.